Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 14. Februar 2025. Dominik Feusi und Markus Somm. Falls ihr noch keinen Blumenstrauß gekauft habt, jetzt gehen den guten Blumenstrauß kaufen. Vor allem in diesen unglaublich vielen schönen Blumenläden in der Schweiz. Ich muss euch sagen, immer ein Vergnügen, in diese Blumenläden zu gehen. Wo, ja, es sind meistens Frauen, die diese unglaublich schönen Sträuße machen. Und es schmeckt so gut, es ist so leicht feucht in denen. Ehrlich gesagt, eines der ganz grossen Vergnügen von meinem Leben, in einen Blumenladen gehen und für meine Frau einen Blumenstrauß kaufen. Es ist Valentinstag. Gut, gehen wir zum wichtigen Thema, das natürlich weniger wichtig ist als das, was ich jetzt gerade gesagt habe, aber ein Thema, das auch wichtig ist, Sicherheitskonferenz in München, wie jedes Jahr im Anfang Jahr ist das ein grosser Anlass für alle Leute, die sich interessieren für Sicherheitspolitik auf der Welt. Und heute ist es natürlich sehr speziell, weil der J.D. Vance, der Vizepräsident von Donald Trump, ist in München, ist der hochrangigste Mann dort, vor allem natürlich, weil man einfach mal wissen will, was die Regierung macht. Dominik, was sind da die wichtigsten Erkenntnisse?
Ja, er hat den Europäer die Leviten gelesen. Und zwar gar nicht unbedingt so in Sachen Sicherheit. Ich glaube, da ist ja schon genug rum. Die Administration Trump fordert, dass die Länder 5% ausgeben von ihrem Bruttoinlandprodukt für Sicherheit. Nein, er hat viel mehr wiederholt. Er sieht die Meinungsäußerungsfreiheit bedroht. Er sieht Demokratie bedroht, die europäischen Werte sind aus dem Inneren bedroht, noch mehr als aus China oder irgendwie aus Russland. Europa müsse zu diesen Werten zurückfinden. Er hat zum Beispiel erwähnt, wie man die Wahl in Rumänien kassiert hat. Er hat wirklich die Europäer gewarnt, dass sie auf einem falschen Zug sind, dass sie in die falsche Richtung fahren. Das ist ziemlich eingefahren, offenbar.
Ja, vor allem ist natürlich brutal, dass man gerade ja, ein Tag nach dem Anschlag von München, oder? Schon wieder ein Anschlag. Man hat wirklich das Gefühl, in Deutschland alle zwei Wochen immer, und es ist eben auch noch verrückt, praktisch immer Afghanen, praktisch immer abgewiesene Asylbewerber, die so einen Anschlag machen. Gestern, soviel ich weiss, ist niemand gestorben, Gott sei Dank.
Noch nicht.
Aber sind verletzt worden, teilweise schwer verletzt worden. Ja, also meine, irgendwo kann der J.D. Vance gar nicht glaubwürdiger daran erinnern, dass die Migrationspolitik vom Westen einfach so nicht weitergehen kann. Und in Amerika hat man offensichtlich jetzt einen Kurswechsel gewählt. Und ja, was in Deutschland passiert in einer Woche, wo auch Wahlen sind, sehen wir dann. Ich finde auch auffällig, dass der J.D. Vance wirklich relativ, also praktisch nichts zu der Ukraine gesagt hat. Die Leute sind natürlich auch unter Schock wegen dem, oder? Weil der Donald Trump jetzt das erste Mal offensichtlich mit dem Wladimir Putin geredet hat. Und den Eindruck habe ich durchaus auch. Er hat dem Putin sehr viele Vorleistungen schon mal gegeben, oder? Mein NATO-Beitritt ist schon ausgeschlossen von der Ukraine. Es ist eigentlich schon klar, dass sie Gebiete verlieren. Ja. Auch da, wie deutest du das, dass der J.D. Vance da gar nichts sagt? Ist er offensichtlich gar nicht in der Loop oder wie würdest du es deuten?
Möglicherweise. Er hat in einem Interview im Wall Street Journal ein bisschen mehr gesagt. Er hat dort ein bisschen betont, ja, man müsse den Details schon noch genau ausarbeiten. Ich glaube, da ist noch etwas im Fluss. Ich selber muss sagen, oder wir haben immer damit gerechnet, der Trump will am Schluss als Gewinner vom Platz. Und wenn er jetzt die Ukraine einfach so wie grosse Fläche von der Ukraine auf den Tisch legt, keine Sicherheitsgarantie verlangt, auch den NATO-Beitritt ausschließt und so, dann muss ich sagen, wenn es wirklich der Deal so wäre, oder so genau weiss man es noch nicht, oder? Dann muss ich sagen, das ist nicht Peace through Strength, das ist nicht Frieden durch Stärke. Das wäre ein Schwächezeichen für die Amerikaner, da teile ich Kritik, die man an gewissen Orten hat. Andererseits ist es einfach so, ich glaube, das Wichtigste, was auch in dem Interview mit dem J.D. Vance rauskommt, ist eigentlich, dass die Amerikaner sagen, hey, das ist euer Gebiet, das ist euer Business und ihr müsst das machen. Und an dem führt, glaube ich, in dieser Administration nichts vorbei. Es ist im Übrigen auch nicht neu. Ich meine, der Obama hat auch gesagt, der Pazifik ist wichtiger als Europa, oder? Dort hat man nicht so wahnsinnig geschrauen. Aber mich nimmt es da wirklich Wunder, wie der Deal rauskommt. Ob wirklich der Trump als Sieger vom Platz geht oder nur einfach als möglichst billiger Dealmaker?
Genau, es gibt meiner Meinung nach auch, es gibt wie so zwei Varianten. Die eine Variante ist, sagen wir jetzt einmal, die gute Variante. Und die gute Variante heisst, dass er wirklich jetzt einmal gegenüber dem Putin relativ sehr, sehr konzessionsbereit wirkt, der mal ins Gespräch wird bringen, dem auch ein bisschen den Schmaus bringt und wirklich so sagt, ja, komm, wir sitzen da, wir freuen uns auf gegenseitige Besuche. Ich meine, das ist alles ziemlich krass, weil wir sind uns absolut einig. Wladimir Putin ist ein Kriegsverbrecher, da gibt es gar keinen Zweifel. Ich würde auch nicht wissen, was die in ihrem Gefängnis gemacht haben mit den Kriegsgefangenen aus der Ukraine. Da muss man mit Schlimmem rechnen, keine Ahnung. Aber er kommt ihm sehr entgegen. Jetzt kann man sagen, ja, das ist jetzt schlau, oder? Er muss ins Gespräch kommen. Zweite Möglichkeit, die ich auch noch finde, ja, wenn der Putin jetzt auf das nicht eingeht, oder? Ich meine, Waffenstillstand, kein NATO-Beitritt, Donbass kommst du über, Krim sowieso, Sicherheitsgarantie nicht durch amerikanische Truppen gesichert, sondern durch europäische oder andere nicht-europäische, das sind dann Kanadier oder die Japaner oder ich weiss nicht was. Wenn er das nicht akzeptiert, der Putin, und das könnte jetzt die zweite Variante sein, die interessant ist, dann muss eigentlich der Putin ziemlich klar und deutlich zugeben, was ich immer vermutet habe, das Hauptproblem für den Putin sind nicht die Gebiete, die russischsprachig sind. Das Hauptgebiet ist die Unabhängigkeit von der Ukraine, die er eigentlich nicht akzeptieren will. Und jetzt ist interessant, der J.D. Vance sagt, wir sind für eine unabhängige Ukraine. Vom Trump haben wir es nicht gehört. Also auch da durchaus noch möglich, dass er sogar das aufgeben würde. Und da muss ich schon sagen, das wäre eine Katastrophe. Das wäre wirklich Münchner Abkommen 2. Das wäre ein Appeasement vom Schlimmsten. Und wenn das der Trump würde machen und auch mit dem würde leben, ja, gut nach Trump, das wäre einer der grossen, grossen Fehler. Das andere, muss ich sagen, bin ich auch bei dir, es ist natürlich die höchste Zeit, dass die Europäer ernsthaft müssen sich damit beschäftigen, dass sie sich, und wir übrigens auch, wir Schweizer, müssen natürlich gar nicht so selbstgerecht tun. Wir müssen wieder für unsere Sicherheit selber sorgen und das kostet Geld. Jetzt ist fertig mit dem Schrott, wo wir mit unserem Geld überall gezahlt haben. Eben alle die NGO-Anliegen, alle die birrenweichen klimapolitischen Massnahmen, die nichts bringen. Der Ausbau vom Sozialstaat bis à la Gogo, eine Migrationspolitik, die wahnsinnig teuer ist. Die Europäer werden plötzlich müssen Prioritäten setzen, oder sie haben den Putin an ihrer Ostgrenze ziemlich aggressiv, vielleicht sogar als Sieger von dem Krieg. Und die Amerikaner sagen, ja, wir gehen jetzt. Wir gehen. Also, auch das habe ich das Gefühl, gibt in München unglaublich zu reden. Ich habe das Gefühl, so, wenn ich jetzt die EU erlebt habe, die sind völlig baff. Die sind völlig baff. Die kommen mir vor wie der Ignazio Cassis, wenn er auf Brüssel kreucht. Jetzt sind einmal die EU-Gewaltigen, die da immer so wahnsinnig arrogant uns als Kleinstaat behandeln. Ursula von der Leyen, die schnell noch zu uns fliegt und der Viola Amherd das Händchen tätschelt. So unglaublich arrogant. Ich muss schon sagen, mir tut's gut. Die arrogante, aufblasene EU-Funktionäre, die noch nie einen Wahlkampf gewonnen haben, Ursula von der Leyen, so demütigend gesehen, wie sie einfach nichts mehr. Es sind kleine Müsli vor dem grossen Leu, wo da jetzt in Europa plötzlich sein Unwesen treibt.
Der J.D. Vance als Leu, das wird ihm sicher gefallen. Nein, ich muss da sagen, das ist natürlich schon so. Aber schauen wir es realistisch an. Die EU ist überhaupt nicht in der Lage, das zu machen. Man liest jetzt auch die Aufrufe auf Twitter, die Kaya Kallas, die EU-Aussenbeauftragte, die ruft eben dazu auf, wir müssen jetzt mehr Geld ausgeben, verschiedene Regierungsmitglieder von ost-mitteleuropäischen Staaten. Ich habe es auch in der NZZ gelesen, jetzt muss ein Ruck durch Europa gehen und so. Aber es ist doch komplett illusorisch. Ich meine, die französische Regierung, die bricht schon zusammen, also die wird aufgelöst, nur weil sie statt 6% Defizit 5% Defizit soll machen. Wie soll die 5% vom BIP ausgeben? Deutschland ist sowieso tot. Deutschland hat so unglaubliche sozialpolitische Kosten, wo man bereits versprochen hat, die nächsten 20 Jahre, eine Reform vom Bürgergeld und weiss nicht was, ist nicht auszudenken. Schon gar nicht, weil ja SPD und Grüne wieder in der Regierung sein wollen. Österreich hat keine Regierung. Belgien hat ebenfalls kein Geld. Was haben wir noch? In Italien, interessanterweise, ist es nicht ganz so schlecht. Aber auch die 5% vom BIP, das bringt Italien nicht an. Das ist schlichtweg nicht möglich. Und dann das irgendwie noch, also man könnte es dann irgendwie finanzieren durch die Notenpresse mit der EZB. Da wünsche ich auch viel Vergnügen. Auch bei uns, du hast es richtig erwähnt, stell dir vor, wir müssten jetzt immer etwa 0,7% vom BIP ausgeben. Jetzt kann man sagen, das ist eine komische Grössenordnung für so eine Volkswirtschaft wie die Schweiz, die sehr einen hohen Pro-Kopf-Bruttoinlandprodukt hat. Aber trotzdem, wenn wir das statt irgendwie, wir haben ja nur schon Mühe, das auf 1% aufzutun. Man sagt jetzt 1% bis ins Jahr 2032. Oder? Musst du dir mal vorstellen. Ja. Das ist einfach ein Blödsinn. Also, wir schaffen das gar nicht.
Dominik, stimmt alles. Aber gleichzeitig bin ich ziemlich sicher, der Trump geht. Der geht. Die gehen.
Ja, ja.
Die Amerikaner gehen. Und nachher müssen die Europäer entweder damit leben, dass sie im Osten immer eine Grossmacht haben, die jederzeit findet, jetzt könnte man wieder mal ein Kriegli machen, jetzt sind wir da vielleicht ein bisschen dort in Ostpreußen wieder ein bisschen kriegeln. Mit dem müssen sie entweder leben oder dem zu Kreuzen kriechen. Das kann auch sein, das machen die Europäer vielleicht auch. Oder eben, sie müssen einfach wieder aufrüsten. Und wenn du aufrüsten musst, dann musst du halt Prioritäten setzen. Und dann musst du halt plötzlich das Bürgergeld sagen, geht nicht anders. Also ich finde es im Fall, das muss ich sagen, das finde ich also gut, bis jetzt. Was kommt von der Ukraine, Politik von Trump. Aber das andere muss ich sagen, hochproblematisch. Und wenn es wirklich so durchziehen würde, muss ich sagen, das ist Chamberlain ähnlich. Und das wäre meiner Meinung nach aus amerikanischer Sicht ein riesen Fehler, absoluter Fehler und natürlich auch ein Verrat sondergleichen. Also da muss man dann schon, müsste man dann wirklich sagen, hey, also geht's dir noch? Aber wir schauen mal, es ist jetzt der Anfang.
Vielleicht noch ein Werbespot, weil wir haben am Sonntag ein Bern einfach spezielles Gespräch mit dem Hans-Georg Maaßen, dem früheren Präsident vom Deutschen Verfassungsschutz. Und das ist interessant. Ich habe es zwar vor dem Anschlag von München mit ihm aufgenommen, aber er sagt, Deutschland ist in freiem Fall, und zwar einerseits mit der Migrationspolitik, wo alle aufnimmt. Wir schaffen das eben nicht. Und auch demokratiepolitisch, er kritisiert insbesondere die CDU, wo pro forma jetzt da vor 2 Wochen etwas so mit einem kleinen Antrag gemacht hat, wo sie mit Hilfe der AfD durchgebracht haben. Aber dass mir die CDU immer dann, wenn Wahlkampf ist, er ist überzeugt, es wird nicht besser, es wird wieder eine Koalitionsregierung geben, wo SPD und möglicherweise die Grünen dabei sind. Er zählt darauf, er sagt, das sei sein Szenario, dass das auch nicht lang hebe und dann gibt es wieder Neuwahlen. Aber eben, dann ist Deutschland, ich meine, das sind Verhältnisse, die Deutschland eigentlich nicht kennt. Ständige Neuwahlen, sondern Deutschland ist ein stabiler Platz mitten in Europa gewesen, oder? Auch wirtschaftlich. Da sieht er ganz, ganz schlimme Zeit auf Deutschland zu.
Also es ist Weimar, oder? Deutschland kennen das schon, aber das ist vor dem Zweiten Weltkrieg.
Aber nicht wegen der AfD.
Nein, nein, aber eben, es ist Weimar, oder? Es ist völlig unstabil, wird das. Und wenn man es jetzt ein bisschen gleich mal vergleicht mit Weimar, oder? Ein Problem von Weimar war eben auch ein internationales Regime mit dem Versailler Vertrag, das nicht funktioniert hat. Das Reparationenregime, das nicht funktioniert hat und wo sich dann eigentlich die Regierungen in Europa, sowohl die Franzosen wie die Deutschen, auch die Engländer, fast nicht mehr haben können bewegen. Und das ist heute auch das Problem von der EU, oder? Man kann in ganz vielen Politikbereichen fast nicht mehr etwas ändern. Du hast vorher gesagt, eben, zum Beispiel der Sozialstaat, die Ausgaben sind alle festgeschrieben. Die kannst du praktisch nicht mehr ändern. Migrationspolitik, wenn man der Justiz das Gewicht gibt, das man jetzt in den letzten Jahren denen gegeben hat, verhindert die dekadenten, degenerierten Richter alles. Es ist unglaublich, was die sich erlauben. Die nehmen in Kauf, dass noch mehr Menschen sterben in Deutschland, wie sie überall alles verunmöglichen, was dazu führen würde, dass man das Land wieder schützen kann von Leuten, die nicht da sein sollten. Das dritte Thema ist der Euro, haben wir gar noch nicht angesprochen, der auch dazu führt, dass sie fast keine freie Wirtschafts- und Finanzpolitik mehr machen können. dort sind viele Ähnlichkeiten mit der Weimarer Zeit dort. Und das, da, und das führt dann eben wirklich dazu, dass Regierungen völlig unstabil werden. Weil man kann sie zwar auswechseln, aber man kann die Politik nicht mehr wechseln. Und das ist da, wo die Amerikaner jetzt den Europäern auf eine brutale Art vorzeigen, weil die Amerikaner sie machen es jetzt. Mit einem unglaublichen, ja, natürlich mit einem unglaublichen Mut, aber auch mit einer Brutalität sondergleichen.
So machen sie es.
Die Europäer sind nur noch sprachlos. Ich muss jetzt ehrlich sagen, es ist verrückt, wie die Dinge. Und ich sage jetzt noch etwas zum Schluss, wegen der Schweiz. Hört auf, über eine Anbindung an die EU reden. Hört auf! Sind ihr nicht ganz bachen? Sind ihr nicht ganz bachen, wenn ihr seht, was jetzt in Europa passiert? Wir wären ja, Entschuldigung, wir wären geisteskrank, wenn wir uns jetzt noch mehr mit der EU verknüpfen, verketten. Weil alles da, was ich beschrieben habe, ist in der EU noch viel stärkeres Problem als eben in der Schweiz auch schon. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Ja, ist wieder Amerika ein bisschen involviert. Ganz interessant, praktisch alle, nein, alle Kandidaten, die Donald Trump vorgestellt hat, die er hat wollen haben für sein Kabinett, sind bestätigt worden vom Senat. Unter anderem vor allem der Robert F. Kennedy Jr., neuer Gesundheitsminister. Das ist für die Schweizer Pharmaindustrie, muss man auch sagen, bad news. Dominik?
Ja, ich glaube schon, oder? Er will wirklich der Sache auf den Grund gehen. Denn er sagt, und das zeigen die Zahlen, wie viele Leute in den USA wirklich krank sind. Es gibt so zwischen 60 und sogar 65% der Leute sind krank. Da gibt es natürlich die sogenannten nicht übertragbaren Krankheiten. Also dazu gehört Fettleibigkeit oder dazu oder eben dann der Zucker, wo daraus lauter die Sachen, wo wir ja bei uns Bluthochdruck, wo es in der Schweiz ja auch viel gibt, aber in den USA noch viel mehr. Dann will er wirklich überprüfen, ob die Medikamente, die in den USA verkauft werden, zu horrenden Preisen, ob die wirklich das Geld wert sind, ob sie wirklich etwas nützen. Er hat auch davon geredet, die Werbung einzuschränken. Oder? Die USA ist eines der wenigen Länder, wo die Pharma kann wirklich Fernsehwerbung machen für irgendwie ein Fiebermedikament oder ein Blutdruckmedikament. Das will er überprüfen, dass man das wirklich nur eigentlich in der Apotheke tut beziehen und nicht einfach irgendwie so kaufen. Er will auch im Bereich der Drogen genauer anschauen und insbesondere, und das bin ich sehr gespannt, oder? Er will genau auf die Impfungen schauen, was sie nützen, was sie bringen, was sie nicht bringen, wie sie überprüft worden sind, wie die Nebenwirkungen sind und das insbesondere bei einer Impfung, und wo mich natürlich auch interessiert, das gebe ich zu, bei dieser Corona-Impfung, was da wirklich gelaufen ist, wie genau, dass man das gewusst hat und in dem Zusammenhang auch, woher das Virus wirklich kommt.
Genau, und das ist natürlich auch ein ganz heißes Thema, weil es nicht nur das Gesundheitsministerium natürlich das interessiert, und es sind ja wahnsinnig viele, das muss man sich schon vorstellen. Das Gesundheitsministerium, das ist also das BAG hoch 5. Das ist dann eine riesen Behörde, und die haben unglaublich Geld, oder? Die tun auch sehr viel Forschungseinrichtungen finanzieren, die tun unglaublich viele Gesundheitspräventionsstellen, also da kann man sich gar nicht vorstellen, was für eine Macht der RFKJ jetzt hat. Oder? Das ist also außerordentlich. Und er ist ja eigentlich ein Demokrat. Also wird dann noch interessant aus. Es gibt gewisse Themen, wo die Republikaner vielleicht auch noch auf die Welt kommen. Oder? Meine Bestätigung war so, alle Republikaner haben ihn gewählt, außer der Mitch McConnell. Das ist ganz erstaunlich. Alle Demokraten haben den Kennedy, müsst ihr mal vorstellen, den Kennedy, mit dem Namen, die demokratische Familie, die Dynastie der Demokraten, da haben sie einen Vertreter und der wird nicht einmal von einem einzigen Demokrat noch gewählt. Das zeigt auch die Polarisierung natürlich. Aber man könnte gespannt sein, was das kommt. Aber was ich auch sagen wegen dieser Labortheorie, um da geht es ja, oder? Woher kommt das Virus, das Coronavirus, ist ja nicht nur seine Behörde jetzt betroffen, sondern eben auch Geheimdienst. Bei den Geheimdiensten zum Beispiel CIA sagt jetzt neuerdings, dass das eine gewisse Wahrscheinlichkeit hat, sagen Low Confidence. Also wir sind nicht ganz sicher oder so heisst das. Aber immerhin, die Labortheorie ist jetzt theoretisch oder sagen wir jetzt mehr oder weniger einmal das erste Mal bestätigt worden. Das FBI redet ähnlich. Und jetzt haben wir noch, das ist eine andere Person, die jetzt auch bestätigt worden ist, auch völlig Überraschung eigentlich, Tulsi Gabbard, ist jetzt Koordinatorin von allen Geheimdiensten, auch eine Demokratin, eine, unglaublich russlandfreundlich, also grusig russlandfreundlich, das eine. Zweitens, auch noch eine, die zum Beispiel den Snowden verteidigt hat, der findet, ja, das ist okay gewesen. Also eigentlich unglaublich, was da für eine Person jetzt da, das ist wirklich, wenn irgendwie Chef von der Armee, wäre ich jetzt XOA-Mitglied? Ehemaliges XOA-Mitglied? Was ist denn passiert? Da sehen wir mal, wie intelligent
ist. Und Thomas Süssli aus seinem Stuhl, wie gesagt.
Ja, genau. Jetzt kommt XOA ins VWS. Nein, so läuft das jetzt in Amerika. Und die Chinesen müssen sich da vielleicht auch ein bisschen warm anziehen. Also es bleibt interessant, es bleibt spannend. Gehen wir aber zu einem anderen lustigen Thema vielleicht. Es gibt ja Unfallstatistiken. Und da kommt raus, welche Automarken sind offensichtlich die Marken, die natürlich nicht Marken, Marken sind ja nicht schuld, aber die Fahrer sind schuld. Welche Fahrer machen den meisten Unfälle mit welchem Auto? Dominik, um was geht es da?
Ja, auf der Basis von Versicherungsanfragedaten 2024, die auffälligsten Autofahrer, die fahren, tada, in einem Tesla, und zwar mit doch relativ grossem Abstand, fast 37 Vorfälle pro 1000 Fahrer hat es gegeben bei Tesla-Fahrern. An zweiter Stelle sind Ram-Fahrer mit 34 Vorfällen. Dann kommt Subaru, ganz gefährlich. Nachher Audi, Mazda und dann Volkswagen und BMW. Das ist schon eine interessante Statistik.
Jetzt eben, wie sollen wir jetzt das deuten? Ich meine, Ram gibt es ja fast keine Fahrer in der Schweiz, aber Tesla natürlich schon. Jetzt liegt es daran, dass der Elektromotor einfach, ich meine, den kann man wahnsinnig schnell beschleunigen. Oder liegt es daran, dass das alles reiche Leute sind, rücksichtslos? Keine Ahnung, wie sollen wir das deuten?
Also, es könnte auch daran sein, dass Tesla-Fahrer öfters ein bisschen zu viel trinken. Weil, wenn man nur Trunkenheitsfahrten nimmt, ist Tesla auf dem dritten Platz. Vorne dran sind nur noch BMW, das ist wahrscheinlich, weil in Bayern trinkt man gerne ein Bier. Und eben auch so eine kleine Marke, die wahrscheinlich statistisch ein Ausreißer ist, nämlich Pontiac, ist ein bisschen voran. Aber Tesla-Fahrer sind nicht nur schnell unterwegs, sondern auch ein bisschen mit Gücks.
Gut, das würde Elon Musk freuen, dass er wenigstens in der Unfallstatistik Nummer 1 ist. Das ist nicht schlecht. Tesla, sonst geht es nicht so gut zur Zeit, aber es kommt vielleicht wieder. Elon Musk traut mir alles zu. Gut, das war es. Wäre einfach an dem 14. Februar 2025. Dominik Feusi und Markus Somm, wenn ihr noch keinen Blumenstrauß gekauft habt oder sonst ein interessantes Geschenk, bitte jetzt sofort, ihr habt noch Zeit, die Läden sind noch offen, jetzt sofort aus dem Büro oder gehen halt aus dem Homeoffice. Ich rede jetzt über unsere lieben Beamten, die vielleicht aus dem Homeoffice raus zum nächsten Blumenladen können springen. Nein, das war es. Wäre einfach auf nebelspalter.ch. Wenn ihr die Art von Journalismus gut findet, könnt ihr uns abonnieren. Das ist die beste Art, uns zu unterstützen. Ist wichtig. Ist nicht einfach der Herr blodert. Das ist wichtig. Und zweitens, könnt euch nie entschuldigen. Und jetzt sage ich etwas, also wirklich kritisch. Nie entschuldigen, wenn ihr Tesla fahrt. In dem Sinn, macht es gut. Schönes Wochenende. Nächste Zeit. Nächsten Montag. Gleiche Zeit, gleicher Kanal. Macht es gut. Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch